SRF 1.
.30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Radio SRF. Mehr Kompetenzen für den Schweizer Geheimdienst.
Wenn wir die heutigen Bedrohungen sehen mit Terrorismus, dann müssen wir einfach hier den Speer dieses Nachrichtendienstes etwas schärfer machen und etwas spitzer machen.
Finden nun plötzlich auch SVP und SP eine entscheidende Kehrtwende. Grossrazien bei 41 italienischen Fußballclubs. Sie sollen Geld gewaschen und versteckt haben, darunter große wie Juventus Turin. Talfahrt an Chinas Börsen. Die chinesische Zentralbank versucht, die Anleger zu beruhigen. Er brachte einen Nationalbankpräsidenten zu Fall, wurde aber auch selbst kritisiert und angeklagt. Weltwoche-Journalist Urs-Paul Engeler. Jetzt wird er pensioniert und ist Gast im Tagesgespräch. Am Mikrofon Nathalie Christen und mit den Nachrichten Daniel Hofer.
In Italien hat die Polizei die Büros von 41 Fußballclubs durchsucht, darunter 18 Vereine der obersten Liga. Die Clubs stehen unter Verdacht, bei Transfers von Spielern Steuern hinterzogen oder Geld gewaschen zu haben. Auch gegen 12 Spielervermittler wird er ermittelt. Die Schweiz ist für die italienische Mafia vermutlich seit 20 Jahren Ziel von kriminellen Handlungen. Den Behörden sei dies bislang aber weitgehend verborgen geblieben, heißt es im Jahresbericht des Bundesamts für Polizei FEDPOL. Die Mafia wasche hierzulande nicht nur Geld, sondern betreibe auch sogenannte Basiskriminalität. Zu den Aktivitäten der Mafia in der Schweiz gehörten Drogen- und Waffenhandel, Raub oder gewaltsame Geldeintreibungen. In China sollen die stark angestiegenen Zinsen wieder auf ein vernünftiges Niveau gebracht werden, dies erklärte ein hoher Zentralbankvertreter in Shanghai. Zuletzt hatten die chinesischen Währungshüter die Versorgung des Marktes mit Geld eingeschränkt. Dadurch wurden die Zinsen in die Höhe getrieben und kaum noch Kredite vergeben. Die Angst vor einer Finanzkrise in China hatte in den letzten Tagen zu größeren Kursverlusten an den Aktienbörsen geführt. Beruhigende Worte für die Aktienmärkte kamen am Morgen auch von der Europäischen Zentralbank. Die EZB sei weit davon entfernt, den Ausstieg aus der lockeren Geldpolitik einzuleiten. Und damit zu den aktuellen Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.332 Punkten plus 1,1%. Der Euro wird zu einem Franken 22,68 gehandelt, der Dollar zu 93,51 Rappen. Wegen möglicher geplanter Sprengstoffanschläge mit Modellflugzeugen hat die Polizei in den deutschen Bundesländern Baden-Württemberg und Bayern mehrere Wohnungen durchsucht. Die Ermittler verdächtigen zwei Personen, die aus Tunesien stammen sollen, sich Gegenstände zum Bau von ferngesteuerten Modellflugzeugen beschafft zu haben, um Anschläge durchzuführen, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe bestätigte. Festnahmen habe es bisher noch keine gegeben. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart ermittelt gemäß Medienberichten zudem gegen mehrere weitere Personen. Sie werden der Geldwäscherei verdächtigt zur Unterstützung des Heiligen Krieges. China hat die Kritik der USA in Bezug auf den Ex-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden als unbegründet und inakzeptabel zurückgewiesen. China habe stets rechtskonform gehandelt, erklärte das Außenministerium. Auch Russlands Außenminister Sergei Lavrov erklärte, Moskau habe mit der Angelegenheit nichts zu tun. Snowden habe die russische Grenze nie überschritten. Die USA hatten sowohl die chinesische als auch die russische Regierung zuvor beschuldigt, sie hätten Snowden ermöglicht, von Hongkong nach Moskau zu reisen. Der derzeitige Aufenthaltsort von Edward Snowden ist unbekannt. Einem Selbstmordkommando der afghanischen Taliban ist es gelungen, am frühen Morgen in die Nähe des Präsidentenpalastes von Kabul vorzudringen. Als die Angreifer entdeckt wurden, kam es zu einem zweistündigen Feuergefecht mit Sicherheitskräften. Dabei wurden alle vier Angreifer sowie drei Elitesoldaten getötet, wie das afghanische Innenministerium meldet. Bislang war es den Taliban noch nie gelungen, so nahe an den Palast zu gelangen. Der Emir von Katar, Scheich Hamad, hat die Macht an seinen 33 Jahre alten Sohn, Scheich Tamim, übergeben. Der neue Emir empfing in der Hauptstadt Doha tausende Gratulanten. In einer TV-Ansprache erklärte der abtretende 61-jährige Hamad, es sei Zeit für einen Generationenwechsel. Hamad war 1995 durch einen Putsch gegen seinen Vater an die Macht gekommen. Unter Hamad erreichte Katar eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Katar ist auch ein wichtiger Finanzinvestor. So hält das Emirat gut 6% der Aktien der Schweizer Grossbank Credit Suisse. Ein Brand im Spital Flaville im Kanton St. Gallen hat am Morgen zur zeitweisen Evakuierung von Patienten geführt. 24 Patientinnen und Patienten hätten temporär in Sicherheit gebracht werden müssen, teilte die Polizei mit. Beim inzwischen gelöschten Brand sei niemand verletzt worden, hieß es von Seiten des Spitals. Die Notaufnahme des Spitals Flaville ist in der Zwischenzeit wieder geöffnet. An den Schweizer Kiosken bleiben immer mehr Zeitschriften und Zeitungen liegen. Die Leute lesen dafür lieber elektronische Nachrichten. Dies geht aus zwei Studien des Verbandes Schweizer Medien hervor. Demnach brach der Verkauf von Presseerzeugnissen an Kiosken letztes Jahr um 9% auf 478 Millionen Franken ein. Bei der elektronischen Mediennutzung ist den Konsumenten die Mobilität besonders wichtig. Erstmals kauften sie mehr Smartphones und Tablets als PCs, wie die Studien belegen. In Südkorea haben unbekannte Internetseiten der Regierung mehrere Medien lahmgelegt. Die Regierung hat nach eigenen Angaben die Alarmstufe 2 auf der 5 Stufen umfassenden Skala für Cyberattacken ausgerufen. Der Angriff erfolgte am 63. Jahrestag des Beginns des Koreakriegs. Bei mehreren Angriffen auf die Internetseiten von südkoreanischen Medien hatten die Spuren stets nach Nordkorea gewiesen.
12.36 Uhr hier im Rendezvous fragen wir gleich, warum sich SP und SVP nun nicht mehr wehren gegen Wanzen und Co. Und wir bringen Details zu den Razzien in der italienischen Fußballszene. Dann, warum chinesische Banken einander misstrauen und warum uns das nicht egal sein kann. Neuer Zeugenschutz in der Schweiz, bringt er mehr Zeuginnen zum Reden? Um Mitternacht an der Tankstelle Duschgel kaufen, soll's möglich werden? Argumente vor der Abstimmung. Und schließlich.
You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world.
Sie sind am berühmtesten und gefeiertsten Ort der Welt, tönt's von der Cheops-Pyramide. Doch sind viel weniger Touristen gekommen, als Ägypten brauchen würde. Ägyptens Wirtschaft zwischen Depression und Hoffnung, eine Reportage. Und nun zum Wetter.
Das Wetter heute Nachmittag zeigt sich vor allem im Westen und im Wallis, aber auch im Flachland ab und zu die Sonne. An den Voralpen bleibt es meist wolkenverhangen und zeitweise nass. Gegen Abend kann auch im Flachland lokal etwas Regen fallen. Mit maximal 17 Grad bleibt es kühl. Im Tessin und im Misok scheint mit Nordföhn die Sonne bei 26 Grad. Am Mittwoch geht es in der Deutschschweiz teils sonnig, teils bewölkt mit einzelnen Regengüssen weiter. Die Temperaturen liegen bei 18 Grad. Im Westen und im Süden ist es ziemlich sonnig. Im Tessin gibt es 25 Grad. Am Donnerstag ist es am Vormittag noch trocken, dann setzt überall Regen ein.
Telefone abhören, Wanzen einsetzen und Computer infiltrieren. Bundesrat Ueli Maurer will die Kompetenzen des Nachrichtendienstes ausweiten und damit die Schweiz besser gegen Terroranschläge schützen. Bei den Parteien kommt das neue Nachrichtendienstgesetz gut an, überraschenderweise. Inlandredaktor Raphael von Matt.
Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wollte man auch in der Schweiz die Kompetenzen des Nachrichtendienstes ausbauen. Doch vor 4 Jahren bodigten SVP und SP ein Gesetz, das ihnen zu weit ging. Der Fischenskandal von 1989 löste noch immer Abwehrreflexe aus. Nun nimmt Verteidigungsminister Ueli Maurer einen neuen Anlauf. Und die Chancen stehen gut, dass er sein Gesetz im Parlament durchbringt. Vor allem, weil die beiden größten Parteien SVP und SP ihre Haltung geändert haben und das neue Gesetz unterstützen. Die Erinnerung an den Fischenskandal sei zwar noch wach, sagt SP-Nationalrätin Chantal Galladay, Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates. Aber auf der anderen Seite sei es so,
dass jetzt auch eine Generation da ist, die 9/11 mitbekommen hat, die ganze Cyberproblematik kennt und sich darum kümmern möchte. Es ist eine andere Zeit und wichtig ist, dass wirklich gegen die vorgegangen wird, wo ein Verdacht besteht, wo es gefährlich werden könnte.
Und da bietet das neue Gesetz die richtigen Möglichkeiten. Künftig soll der Nachrichtendienst also Telefone abhören, Glasfasernetze anzapfen oder Drohnen einsetzen dürfen. Aber nur bei einem konkreten Verdacht von Terrorismus oder Spionage. Ein Lauschangriff ist dagegen nicht möglich gegen Links- oder Rechtsextreme, die politische Gewalt planen. Trotzdem, die SP möchte die Aufsicht des Parlaments über den Nachrichtendienst ausbauen. Umgeschwenkt ist auch die SVP. Nationalrat Thomas Hurter, SVP-Vertreter in der Sicherheitspolitischen Kommission, erklärt weshalb.
Grundsätzlich ist doch der Schutz des Bürgers ist hier in diesen Bereichen höher zu werten und bisher konnte der Nachrichtendienst einfach zu wenig sicherheitspolitisch tätig werden. Und wenn wir die heutigen Bedrohungen sehen mit Terrorismus, dann müssen wir einfach hier den Speer dieses Nachrichtendienstes etwas schärfer machen und etwas spitzer machen.
Diesen spitzeren Speer könnte der Nachrichtendienst bald erhalten, denn auch die bürgerlichen Parteien CVP und FDP sind für das neue Gesetz. Das neue Gesetz finde eine gute Balance zwischen dem Schutz und der Freiheit der Bürger, sagt FDP-Nationalrätin Corinna Eichenberger. So muss ein Lauschangriff durch ein Gericht bewilligt werden und auch Verteidigungsminister Ueli Maurer und zwei weitere Bundesräte müssen dazu Ja sagen.
Das Fazit ist eigentlich, dass wir jetzt ein modernes Nachrichtendienstgesetz haben, das den technischen Möglichkeiten der heutigen Zeit entspricht.
Fast rundum Zufriedenheit also. Die Vernehmlassung für das neue Nachrichtendienstgesetz läuft am Sonntag ab.
Den Fußballstar Messi hat es in Spanien schon erwischt. Nun geht es auch in Italien den Fußballstars an den Kragen. Die italienische Finanzpolizei hat heute eine groß angelegte Razzia bei über 40 Fußballvereinen durchgeführt. Darunter sind auch ganz große wie Meister Juventus Turin, AC Milan und Lazio Rom. Die Clubs stehen im Verdacht, Steuern hinterzogen und Geld gewaschen zu haben. Alexander Grass.
Der Fußball ist eine Maschine, die Geld produziert und Popularität. Und umso größer ist das Aufsehen, das die aktuellen Razzien in Italien auslösen. Steuerfahnder aus Neapel durchsuchen zusammen mit der italienischen Finanzpolizei 41 Fußballclubs. Mindestens 12 Staatsanwälte ermitteln wegen Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wegen internationaler Steuervergehen, gefälschten Rechnungen und Geldwäscherei. Betroffen sind 18 Clubs der obersten Liga, unter anderem Meister Juventus Turin, die AC Milan und Lazio Roma. Dazu kommen 11 Clubs aus der B-Liga und 12 weitere aus der Promotionsliga. Es gehe um große Steuerbeträge, die hinterzogen worden seien, schreibt die Staatsanwaltschaft Neapel. Die Geschäftsbeziehungen im Dreieck zwischen Spielern, Fußballclubs und Spielervermittlern würden jetzt vollständig rekonstruiert. Das besondere Interesse der Ermittler gilt den Spielerverträgen, der Buchhaltung der Clubs, den Fernsehrechten. Die Ermittlungen laufen schon seit einem Jahr und vor einem Monat wurde bekannt, dass ein System aufgezogen worden sein soll, mit dem der Fiskus bei Spielertransfers um Millionen Euro Steuergelder betrogen worden sein soll. Nach dem Wettskandal ist der italienische Fußball durch die aktuellen Razzien nun einmal mehr schwer belastet.
Was ist los in der zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt, in China? Dort brechen die Aktienkurse seit Tagen ein. In Shanghai fiel der Index so tief wie seit 4 Jahren nicht mehr. Und die große staatliche Bank of China musste Gerüchten entgegentreten, wonach sie zahlungsunfähig sei. Die Anleger sind so nervös, dass heute die chinesische Nationalbank vor die Medien trat und zu beruhigen versuchte. Was beunruhigt die Anleger denn dermaßen? Das fragte ich Horst Löchel, China-Kenner und Professor an der School of Finance in Frankfurt.
Na, es ist beunruhigend, dass sich jetzt doch die Gefahr einer Bankenkrise in China abzeichnet. Ob die kommen wird, ist noch eine andere Frage. Aber natürlich sind die Märkte nervös, weil man Angst hat, es kommt zu einer Bankenkrise. Und da haben wir nun ganz schlechte Erfahrungen hier im Westen und das beunruhigt die Anleger.
Bankenkrise, das wäre Stichwort Lehman Brothers bei uns. Warum denkt man denn, es könnte zu einer Bankenkrise kommen in China?
Na gut, letzte Woche war ja die Lage so auf dem Geldmarkt, das heißt, die Banken leihen sich ja auch untereinander Geld, dass plötzlich dieser Markt zum Stillstand gekommen ist. Das heißt, die Banken haben sich kein Geld mehr geliehen, beziehungsweise nur noch zu horrenden Zinsen. Und das eigentliche Überraschende war, dass eben die chinesische Zentralbank nicht eingegriffen hat oder nicht energisch eingegriffen hat. Normalerweise in solchen Situationen greift die Zentralbank ein und versorgt eben den Markt mit Geld. Das ist diesmal eben nicht geschehen und das hat die Anleger doch sehr beunruhigt.
Warum hat die Zentralbank denn nicht eingegriffen?
Man muss sehen, dass es potenziell einen Konflikt gibt zwischen der Zentralbank und damit auch der chinesischen Regierung auf der einen Seite und den chinesischen Geschäftsbanken auf der anderen Seite. Und dieser Konflikt dreht sich wesentlich über das Geschäftsverhalten der chinesischen Geschäftsbanken. Damit ist man also von Seiten der Regierung sehr unzufrieden. Die geben viel zu viel Kredite heraus. Zum Beispiel ist im Laufe dieses Jahres die Kreditvergabe stark gestiegen, obwohl doch gleichzeitig das chinesische Wachstum gesunken ist. Und man will jetzt endgültig einschreiten, dass also sozusagen die chinesischen Banken Kredite rausgeben, die sie dann später refinanzieren bei der Zentralbank. Das will man so nicht mehr zulassen.
Also man hat Angst, dass die Geschäftsbanken so großzügig Kredite vergeben, dass die Kredite entgegennehmen, dann irgendwann nicht mehr zahlen können und alles fällt in sich zusammen.
Ja, genau so kann man sagen. Man muss sehen, das sind ja auch selbst wiederum Staatsbanken. Das heißt, die haben sozusagen eine Staatsgarantie. Die denken, die können machen, was sie wollen. Und dem soll jetzt eben ein Riegel vorgeschoben werden. Genau so ist das.
Aber genau indem sie nicht eingegriffen hat, die Zentralbank ja jetzt eben selbst für Verunsicherung gesorgt. War das nicht ein Schuss hinten hinaus?
Ja, gut, natürlich, das ist klar. Das beunruhigt insgesamt die internationalen Anleger, die internationalen Märkte, aber muss eben auch Mittel finden, um die chinesischen Banken unter Kontrolle zu kriegen. Und das wichtigste Mittel ist eben die Geldversorgung durch die Zentralbank. Und die Zentralbank hat jetzt klar gemacht, auch wenn das eine schlechte Presse gewissermaßen im Ausland bringt, also liebe chinesische Geschäftsbanken, so geht's nicht. Wir finanzieren nicht alles. Und wenn ihr eure Schwierigkeiten nicht selbst lösen könnt, können wir auch euch nicht aus jeder Situation heraushelfen. Das ist ihr Mittel, das sie zur Verfügung hat und das hat sie eben eingesetzt.
Heute hat sich die chinesische Nationalbank ja auch direkt an die Anleger gewandt. Sie hat eine Medienkonferenz gemacht und gesagt, sinngemäß, das Geld werde nicht ausgehen, man müsse nicht beunruhigt sein. Denken Sie, das wird die Börsentalfahrt stoppen?
Das muss man sehen, ob es die Börsentalfahrt stoppt. Was natürlich auf jeden Fall wahr ist, man muss sehen, das hatte ich ja schon gesagt, dass die chinesischen Geschäftsbanken eben Staatsbanken sind, sodass die also eine Staatsgarantie haben. Das heißt, die Anleger da und auch weltweit die Anleger müssen keine Angst haben, dass eben wie bei Lehman Brothers die Banken sozusagen einfach Konkurs gehen. Das wird in China nicht passieren. Aber wie gesagt, es geht eben darum, das Geschäftsverhalten der chinesischen Banken eben zu disziplinieren. Ob das die Anleger beruhigen wird, muss man sehen. Man muss ja auch begreifen, dass das chinesische Wachstum jetzt doch in den nächsten Jahren deutlich niedriger sein wird, als es zuvor war. Und das hat sicherlich auch Auswirkungen auf die internationalen Börsen.
Welche Auswirkungen erwarten Sie für die anderen Volkswirtschaften dieser Welt?
Naja, also wie gesagt, diese Affäre, jetzt will ich das mal nennen, mit dieser kleinen Krise da im chinesischen Banken- und Geldmarkt, die hat sicherlich kurzfristige Auswirkungen. Die längerfristigen Auswirkungen würden viel gravierender sein und die längerfristigen Auswirkungen sind, wenn weniger Kredite vergeben wird, wird es eben weniger Wachstum geben. Wenn es weniger Wachstum gibt, dann gibt eben auch weniger zu exportieren und weniger Geschäfte eben in China und mit China. Und das bedeutet eben, dass insgesamt das weltweite Wachstum davon negativ betroffen sein wird. Und das hat sicherlich Auswirkungen auf die Börsen, das ist völlig klar.
Sagt Professor Horst Löchel von der School of Finance in Frankfurt. Im letzten Jahr hat der Menschenhandel stark zugenommen. Dies zeigt der Jahresbericht des Bundesamtes für Polizei. Um die Täter zu überführen, werden seit Anfang Jahr die Zeuginnen besser geschützt. Was nützt es bisher? Max Ackermann hat nachgefragt.
Über 5'000 Fälle von Menschenhandel wurden letztes Jahr in der Schweiz registriert. 30% mehr als im Jahr zuvor und fast doppelt so viele wie noch 2008. Betroffen sind vor allem Frauen aus Osteuropa, die hier zur Prostitution gezwungen werden. Ein grosses und zunehmendes Problem, sagt Jean-Luc W., der Direktor des Bundesamtes für Polizei.
Wir haben eine Entwicklung festgestellt in den letzten Jahren, in der Tat in diesem Bereich. Menschenhandel betrifft jetzt fast alle Kantone.
und auch den Bund. Seit letztem Oktober ist ein nationaler Aktionsplan gegen Menschenhandel in Kraft. Und seit Anfang Jahr gibt es auch ein Zeugenschutzprogramm. Damit soll das mit Gewalt erzwungene Schweigen der Opfer durchbrochen werden.
In diesem Milieu herrscht die sogenannte Omerta und die Frauen, die Opfer sind von Menschenhandel oder haben Angst für das Leben, für ihre Familie und so weiter. Und es geht darum, dass diese Opfer des Menschenhandels akzeptieren, als Zeuge zu intervenieren. Und sie können das aber nur akzeptieren, wenn die Strafverfolgungsbehörden ihnen garantieren können, dass die geschützt werden.
Für aussagewillige Zeugen oder eben meist Zeuginnen kann es neue Namen, neue Pässe, neue Wohnorte geben.
Man kann auch je nachdem diese Person ins Ausland verschieben, man kann eine neue Identität verleihen. Ja, man begleitet dann diese Personen sehr, sehr eng, damit die eben geschützt bleiben.
Härter angefasst werden dagegen die Täter. Letztes Jahr verschärfte zum Beispiel das Zürcher Obergericht die Strafe eines verurteilten Menschenhändlers von 10 auf 14 Jahre Gefängnis. Für Zahlen und Fakten zur Wirksamkeit der neuen Zeugenschutzstelle sei es allerdings noch etwas zu früh, sagt FEDPOL-Direktor W. Die massiv gestiegenen Fallzahlen zeigten aber schon jetzt, dass die Behörden das Problem erkannt hätten und wirklich etwas dagegen unternehmen.
Ja, es gab vorher einen hohen Dunkelziffer und jetzt kommt diese Realität in Erscheinung und das ist vielleicht ein Beweis, dass in der Tat mehr dagegen gemacht wird.
So gesehen ist die alarmierende Statistik im Bereich Menschenhandel vielleicht sogar eine gute Nachricht.
Es ist 9:09, Sie hören Rendezvous. Nur Benzin und Kaffee oder auch Tiefkühlpizza und Milch? Was soll man in der Nacht in Tankstellenjobs kaufen können? Am 22. September stimmen wir über ein Arbeitsgesetz ab, das für bestimmte Tankstellen Nacht- und Sonntagsverkauf zulässt. Christine Wanner.
Für Bundesrat und die bürgerlichen Kräfte im Parlament ist klar, Tankstellenshops an stark befahrenen Straßen und Autobahnen sollen auch in der Nacht und am Sonntag ihr ganzes Sortiment anbieten können. Denn heute dürfen sie zwischen 1 und 5 Uhr morgens neben Benzin nur sogenannte Gastronomieprodukte verkaufen, wie etwa Kaffee und Brötchen. Im Arbeitsgesetz soll deshalb nur für diese Tankstellenshops das Nacht- und Sonntagsarbeitsverbot fallen. Nationalrat und GLP-Präsident Martin Bäumle findet,
dass wenn sie schon offen haben, wenn die Leute schon arbeiten, eben das Sortiment, das vernünftig ist, angeboten werden kann.
Doch gegen den gelockerten Arbeitsschutz stellt sich die sogenannte Sonntagsallianz, getragen von SP, Grünen, Gewerkschaften und kirchlichen Kreisen. Sie fürchten, dass es nicht bei der Ausnahme der gut besuchten Tankstellenläden bleibt. Vanya Aleva, Co-Präsidentin der Gewerkschaft Unia.
Die Vorlage ist ein Dammbruch. Sie führt den 24-Stunden-Arbeitstag im Detailhandel an, mit verheerenden Auswirkungen auch auf andere Branchen.
Arbeit in der Nacht, Arbeit am Sonntag, das sei schädlich für Gesundheit und das soziale Leben. So würde das Arbeitsgesetz schrittweise ausgehöhlt. Dabei sei es ja zum Schutz der Arbeitenden. Daniel Fischer, Nationalrat der Grünen Partei, ergänzt:
Die Nacht und auch der Sonntag sind eigentlich heilig in einem positiven Sinne. Und diese Ausweitung der Tankstellenjobs, die will ja einen Durchbruch schaffen einer rund um die Uhr konsumistischen Gesellschaft.
Doch für die Sonntagsallianz ist das rund um die Uhr Shoppen kein Bedürfnis. Das zeigten kantonale Abstimmungen zu Ladenöffnungszeiten. Vor 3 Jahren hatte das Bundesgericht im Sinne der Sonntagsallianz entschieden. Als Folge musste das Sortiment in Tankstellenshops zum größten Teil zugedeckt werden. Absurd, finden die Befürworter. Martin Bäumle erläutert:
Wo heute einfach ein riesen administrativer Aufwand da ist, dass man zu bestimmten Zeiten gewisse Produkte abdecken muss. Und das kann ja nicht im Interesse des Kunden, aber auch nicht im Interesse des Geschäfts und der Arbeitenden sein.
Das sieht auch die IG Detailhandel so, zu der unter anderem Coop, Migro und Valora gehören. Die Änderung betreffe künftig rund 25 von insgesamt 1200 Tankstellenshops und sei damit kaum relevant. Eine pragmatische Anpassung ohne Folgen oder aber der erste Schritt zur 24-Stunden-Shopping-Gesellschaft? In 3 Monaten entscheidet das Stimmvolk.
Ägypten kommt politisch nicht zur Ruhe. Aber auch wirtschaftlich ist das Land in argen Nöten. Ägypten möchte Kredite vom Internationalen Währungsfonds, doch Geld ist noch keins geflossen. Philipp Scholkmann hat die weltberühmten Pyramiden in Giza besucht, um zu sehen, wie Händler und Unternehmer die schwierige Situation meistern.
You have come tonight to the most fabulous and celebrated place in the world.
Am Fuß der Cheops-Pyramide beginnt die jahrtausendealte Sphinx zu sprechen, jeden Abend im Ton- und Lichtspektakel bei den Pharaonengräbern, diesem Weltwunder der Antike. Die Reihen allerdings sind ausgedünnt. Vielleicht 40 Touristen sind zu dem multimedialen Abendspektakel gekommen, wo früher Hunderte hinpilgerten. Die Leute sehen die Ausschreitungen und die Gewalt am Fernsehen. Kein Wunder bleiben sie zu Hause, sagt Chamba, der alte Fotografien von den Pyramiden verkauft. Andererseits, der Tourismusminister verkündete jüngst ganz ordentliche Besuchszahlen, erstmals überhaupt wieder seit dem Umsturz. Ein Lichtblick, aber doch nur für die beschützten Badeorte am Roten Meer, Hurghada, Sharm el-Sheikh. Hier, nach Giza, kommen vielleicht wieder ein paar Pauschalgruppen auf Tagesausflug. Aber keine Kulturtouristen, die verweilen mögen und wirklich Geld ausgeben, sagen die Händler. Im Dorf der Souvenirhändler und Kameltreiber ist die Stimmung entsprechend. Die Leute hier wollen nicht Umbruch, sondern Stabilität. Hier mobilisierte das Regime Mubarak damals seine letzte Verteidigungslinie. Hier kamen die berüchtigten Schläger her, die mit ihren Trampeltieren durch die Menge auf dem Tahrirplatz in Kairo galoppierten und auf die Demokratieaktivisten einschlugen. Tamer aber legte vor einem Jahr bei den Wahlen trotzdem für Mursi ein, den Muslimbruder, weil er sich von ihm einen Neuanfang erhoffte, wie er sagt. Jetzt sitzt er in seinem leeren Laden mit den nachgebildeten Pyramiden und Sphinxen und bereut seinen Entscheid. Die Muslimbrüder haben keine Erfahrung, auch kein Charisma. Mursi wurstelt vor sich hin, sagt er. Wer seinen Job besitzt, kann sich vielleicht noch durchhangeln. Wer nur zur Miete war, hat dicht gemacht und umgesattelt. Manche Händler hier fahren jetzt Tuk-Tuk, Dreirad-Taxi, sagt Chamba. Der Tourismus war Ägyptens wichtigster Devisenbringer. Nun klafft ein riesiges Loch in der Kasse und das Pfund ist eingebrochen, was die Importe massiv verteuert. Die Rede vom bevorstehenden Bankrott Ägyptens halten die meisten Experten dennoch für alarmistisch. Denn Ägypten werde von seinen reichen Nachbarn nicht fallen gelassen. Tatsächlich hielt Mursi reihum die Hand auf, von der Türkei bis nach Saudi-Arabien und vermochte mit Notkrediten aus Katar, aus Libyen, sein Land bis jetzt am Laufen zu halten. Doch das ersetzt noch keine nachhaltige Wirtschaftspolitik. Die Regierung müsste dringend sparen, Subventionen kürzen oder gerechter verteilen, sagen die Experten. Von der breiten Hauptachse Richtung Kairo gehen kleine Sträßchen ab und münden in Gassen, manche so eng, dass nur die Tuk-Tuks, diese Dreirad-Taxis, durchkommen. Eine Fahrt durch dieses holprige Labyrinth von Giza lässt die gewaltigen Herausforderungen erkennen, denen Mursi gegenübersteht. Backstuben, die verbilligtes Brot verteilen, Bettler, die auf ein Almosen hoffen, neben Cafés direkt am Straßengraben, kleinen Läden für Mobiltelefone, Ständen mit Fruchtsäften. Ägyptens Wirtschaft unter Mubarak wuchs, aber die Armut wuchs mit. Die Machteliten wirtschafteten schamlos in ihre Taschen. Die Korruption zu bekämpfen, eine gerechtere Verteilung des Reichtums herbeizuführen, das ist die pharaonische Herausforderung für den Präsidenten des Landes. Aber es rattern auch die Maschinen in den Gassen von Giza, in Mohammeds Kleiderfabrik etwa. Gut 100 Leute verdienen hier ihr Brot und der Chef bleibt zuversichtlich. Er spricht trotz Krise vom großen Potenzial des Landes, dem riesigen Markt, seinen vielen und vergleichsweise billigen Arbeitskräften. Und er ist sich einig mit den Souvenirverkäufern drüben bei den Pyramiden. Ägypten müsste nur erstmal politisch zur Ruhe kommen. Dann würden auch die Touristen und die Investoren zurückkehren. Mohammed exportiert seine Kleider in die Golfstaaten, nach Europa und träumt schon von einem Ägypten als einer neuen Wirtschaftsmacht wie die Türkei. Doch dann geht mitten im Gespräch das Licht aus. Die Maschinen halten Stromausfall wegen Treibstoffknappheit. Das ist ein echtes Problem geworden in letzter Zeit und es holt auch den optimistischen Kleidermacher von Giza wieder abrupt auf den Boden der ägyptischen Krise zurück.
Philipp Scholkmann hat berichtet aus Ägypten. Jetzt geht's dann gleich weiter mit dem Tagesgespräch. Gast ist der berühmte und gefürchtete Weltwoche-Journalist Urs Paul Engeler. Aber jetzt zuerst die Schlagzeilen dieses Mittags mit Daniel Hofer.
Die italienische Finanzpolizei hat eine Razzia bei 41 Fußballvereinen durchgeführt, wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung und Geldwäscherei. Von der Razzia betroffen sind auch 18 Clubs der obersten Liga. Die chinesische Zentralbank will dafür sorgen, dass die Zinsen wieder sinken. Die Zinsen waren gestiegen, weil die Zentralbank den Markt mit weniger Geld versorgt hatte. Diese Maßnahme erschwerte die Kreditvergabe. An Schweizer Kiosken werden immer weniger gedruckte Presseerzeugnisse gekauft. Der Umsatz von Zeitungen und Zeitschriften ging im letzten Jahr um 8% zurück. Die Konsumenten lesen immer mehr Nachrichten auf elektronischem Weg.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.